Zum Start eine News in eigener Sache. Der Pudel und der Kern wird das erste Mal live als Live-Podcast stattfinden, und zwar am 7. November 2024 um 19 Uhr im Kulturzentrum UBO 9 in München-Aubing. Das Ganze ist eine Initiative oder wird gefördert von der Landeshauptstadt München. Die haben uns eingeladen, und deswegen an dich die Frage, Albert, wie findest du das?
Oh, das finde ich ganz toll.
Wir werden ähnlich wie in diesem Podcast hier auch die grundlegenden Fragen diskutieren, was ein erfülltes und gelingendes Leben ausmacht, wie wir auch in schwierigen privaten oder beruflichen Situationen gelassen bleiben und wie wir unseren inneren Frieden trotz der äußeren Krisen und Kriege bewahren können. Das wollen wir dann auch öffentlich mit dem Publikum diskutieren in einer Fragen-Antworten-Runde. Aber das eigentliche Highlight aus meiner Sicht wirst du ja liefern, Albert, und zwar?
Na, übertreibe nicht. Ein kleines Flamenco-Stückchen auf meiner Gitarre zum Anfang und zum Ende. Vorsicht, ich bin kein Profi, aber ich hoffe, es wird euch trotzdem gefallen.
Und dann runden wir alles noch ab und lesen nochmal ein paar Highlights aus unserem Buch, aus unserem neuen Buch, Der Pudel und der Kern, Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben, vor und stehen natürlich auch für Signieraktionen und so weiter zur Verfügung. Also, es würde uns freuen, wenn ihr vorbeikommt, dann lernen wir uns vielleicht auch mal persönlich kennen. Dafür müsst ihr euch bitte anmelden oder zumindest reservieren. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr unter den Shownotes. Ja, kommt vorbei, wir freuen uns.
Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Hallo Albert.
Hallo Jan.
Wir wollen uns heute über das Thema Genügsamkeit unterhalten. Ich bin ja gerade dabei, mein Elternhaus ein bisschen auszuräumen oder zu sortieren. Meine Eltern sind beide ja leider schon verstorben, vor kurzem eben mein Vater, sodass ich jetzt dieses traurige Projekt habe, das irgendwie zu ordnen. Und dabei habe ich viel Gelegenheit, über Genügsamkeit nachzudenken. Ich würde sagen, meine Eltern waren zwar genügsame Menschen, aber trotzdem hatten sie halt so ein paar, also insbesondere meine Mutter, so eine Art Sammelleidenschaft beispielsweise für Porzellan. Das war, glaube ich, in den 80er, 90er Jahren ein großes Ding, zumindest in Oberfranken, Hutschenreuther, Rosenthal. Da hat sie ein bisschen über das vernünftige Maß hinaus gekauft und gesammelt, würde ich sagen. Dann gibt es noch eine Menge Zinn. Alles Sachen, die heute ja nicht mehr ganz so, vielleicht kommen die wieder, aber aktuell könnte ich es jetzt nicht einfach so für viel Geld verkaufen oder so. Also es ist so ein typisches Ding, wo ich das Gefühl habe, meine Eltern haben hart dafür gearbeitet. Es hat ihnen damals auch sicherlich Freude gemacht, das zu kaufen. Aber haben sie es jemals so richtig genutzt? Eigentlich wurde das ja immer aufgehoben für irgendwelche Sonntagsessen. Und es war jetzt nicht so, dass man da ein super Geschirr hatte, was man ständig genutzt hat, sondern eigentlich nur für ganz ausgewählte Gelegenheiten. Ja, und so habe ich mich eben gefragt, ist es ja bei ganz vielen Themen in unserem Leben, dass wir denken, oh, ich müsste mir noch eine zweite Uhr kaufen. Diese Uhr finde ich ganz toll, und wenn ich die erst habe, dann wird alles besser. Aber die Kunst ist, glaube ich, dem zu widerstehen und wirklich zu überlegen, was ist denn so das Minimum, was man zum Leben braucht, und nur ganz wenig darüber hinaus tatsächlich zu kaufen oder zu besitzen und trotzdem eben zufrieden zu sein. Weil es ist ja auch so, Weinliebhaber, da sagt man ja auch, je mehr Wein du trinkst, umso glücklicher wirst du. Sondern eigentlich geht es darum, den besten Wein oder den Wein, der dir am besten schmeckt, zu finden und davon genau so viel zu trinken, dass du den genießen kannst, aber am nächsten Tag keine Kopfschmerzen hast. Also die übergeordnete Frage, wie viel ist genug im Leben und bei Materiellen?
Vor allen Dingen, wie viel äußere Dinge, ja genau, im Materiellen. Aber ich würde da ein bisschen differenzieren. Du hast gesagt, deine Eltern haben bestimmte Dinge gesammelt und die Kunst sei, dem zu widerstehen. Ich würde da differenzieren. Das ist nicht das Problem, dass wir sammeln. Ich sammle auch. Ich habe 4 Gitarren und ich habe eine kleine Kunstmessersammlung und mache ich eigentlich ganz gerne. Der wichtige Punkt ist, wie wichtig ist dir das? Wie hängst du da etwa dran? Oder wie du es auch angedeutet hast, identifiziere ich das mit meinem Glück? Oh, ich habe ja viel, wunderbar, ich muss ja glücklich sein. Wie der Kroisos im alten Griechenland, der sehr bedeutend war für seinen Reichtum, den Solon eingeladen hat und ihm einen ganzen Reichtum zeigte. Bin ich nicht einer der glücklichsten Menschen der Welt, fragte er den Solon, dann gesagt, gesagt, ne, wir Griechen sind da ein bisschen vorsichtig, bevor das Leben nicht abgelaufen ist, nennen wir keinen glücklich, denn das Schicksal ist schwankend. Und tatsächlich, Kroisos hat ihn gar nicht verstanden, tatsächlich ist dann Kroisos dann von Kyros besiegt worden, einem benachbarten König, und kam in Sklaverei und wäre fast hingerichtet worden. Erst da auf dem Fegefeuer, dann verstand er den Solon und rief dann Solon, Solon, Solon. Daraufhin holte ihn der Kyros vom Scheiterhaufen runter und ließ sich die Geschichte erzählen. Und damit im Kyros das nicht das Gleiche passiert, die Überheblichkeit, ließ er ihn am Leben und machte ihn zu seinem Berater. Also das Problem ist nicht, dass man viel habt oder nicht sammeln soll oder sich beschränken soll in seinem Besitz. Das Besitz ist nicht das Problem, sondern die innere Einstellung dazu. Wenn ich das verwechsel mit meinem Glück und die äußeren Werte für sehr hoch rangieren in meiner inneren Werteskala, dann bin ich davon abhängig, dann ist mein Glück kann es schwankend sein, dann bin ich davon abhängig, dass mir der Besitz erhalten bleibt, am besten noch vergrößert, und dann entwickle ich Ängste und Sorgen. Wenn ich aber weiß, das ist schön, ich habe da Spaß dran, aber wenn dann mir morgen ein Dieb kommt, mir alles wegnimmt, dann ist es auch gut, weil ich mein Glück aus mir selbst ziehe, in mir selbst verankert habe, dann habe ich überhaupt kein Problem mit Sammeln. Aber das ist der Punkt, die innere Ausrichtung und zu wissen, dass das Wesentliche in mir ist, also Glück und Unglück, wie Demokrit sagte, sind Sache der Seele, nicht des äußeren Tuns, äußeren Besitzes oder was ich da im Äußeren erreiche. Das ist eine Sache, die ich in mir, mit mir ausmache, und da braucht man von äußeren Dingen sehr wenig dazu. Manche sagten, gerade das, was zum Überleben reicht, dann kannst du ein glücklicher Mensch werden, und letztlich wollen wir alle glücklich werden, und da taucht ein Problem auf, weil manche das tatsächlich oder viele sogar mit äußeren Werten, mit der Stellung, mit dem Ansehen identifizieren oder es jedenfalls für das persönliche Glück für unglaublich wichtig halten. Und daher kommt die Habgier, daher kommt der Stress eines Menschen, der sein Vermögen immer wieder vergrößern will und der aufsteigen will, mit all den Folge- oder Nebenerscheinungen davon, Burnout oder Zusammenbruch oder Vernachlässigung anderer Bedürfnisse etc. Also die innere Einstellung muss dir sagen, ist schön, dass ich es habe, aber ich brauche es auch nicht. Wenn es morgen nicht da ist, geschieht meinem Glück gar kein Eintrag.
Ich würde aber trotzdem dagegen halten, dass ich das Thema Genügsamkeit schon so interpretiere, so nach dem Mantra, weniger ist mehr. Also und dann eben, dass man bewusst sagt, wo kann ich denn reduzieren? Wo muss ich denn mein Leben mal so ein bisschen durchlüften? Wo habe ich zu viel Versicherungen, Abonnements, Sportverträge, also so Sportstudioverträge? Und das sind ja alles Themen, wo ich glaube, wenn du dich da reduzierst, wenn du von vornherein weniger hast, dann bist du auch weniger belastet. Dann kannst du auch freier deine Tage genießen, weil du nicht ständig darüber nachdenken musst, was muss ich noch erledigen, wo muss ich noch eine TÜV-Plakette organisieren für meine Oldtimer-Sammlung, was auch immer. Ja? Also ich übertreibe jetzt, aber da von vornherein weniger anzustreben, was dich dann auch weniger in Beschlag nimmt, das identifiziere ich schon auch mit Genügsamkeit.
Ja, da ist was dran. Also ich denke, entscheidend ist die innere Haltung und nicht, ob du viel hast oder nicht. Du bleibst locker, auch wenn du viel hast, auch wenn du viel organisieren kannst, wenn du jederzeit die Freiheit hast, zu sagen, das ist mir jetzt zu viel, jetzt noch eine Plakette zu holen, ich stoße den Oldtimer jetzt ab, es ist wunderbar. Aber du hast insofern recht, da ist eine Eigendynamik entwickelt, wenn ich viel habe. Besitz belastet. Es nimmt mir auf jeden Fall Zeit in der Verwaltung und Behütung und Bewachung des. Also, denn meine Gitarren, die stehen ja auch nicht vor der Tür, dann wären sie lange nicht mehr da, sondern ich tue sie schon rein oder ich gehe sorgfältig mit ihr um und ich muss dann danach gucken und sie pflegen. Und da geht eine Dynamik von aus. Einerseits, dass mir Besitz Zeit raubt, die Verwaltung oder die Bewahrung und die Sicherung dessen. Andererseits auch, dass, wenn ich mich immer viel damit beschäftige, dann kommt das auch so, färbt das auch ein bisschen auf die Seele ab und irgendwann hängt man dann da dran auch oder lässt nicht mehr so leicht los. Also von daher empfiehlt es sich für manche Menschen oder vielleicht auch für viele Menschen, vielleicht darauf zu achten, dass der Besitz nicht über ein bestimmtes Maß hinausgeht, das belastend wird oder dass mir viel Zeit, vielleicht auch Nerven raubt oder dass etwa Sorgen oder Ängste um den Bestand aufkommen. Also da muss man drauf achten und da kann es manchmal sein, sich zu begnügen oder auf bestimmte Dinge zu verzichten oder bestimmte Dinge ganz bewusst nicht anzuschaffen, sondern zu sagen, nee, das ist mir, ich möchte das nicht, ich ahne da, das nimmt mir mehr Zeit, als es mir an Nutzen bringt.
Ein Hinweis in eigener Sache. Endlich ist es soweit. Ihr könnt ab jetzt unser Buch Der Pudel und der Kern beim Buchhändler eures Vertrauens kaufen oder online bestellen. Albert, kann man sagen, dass dieses Buch eine komprimierte Darstellung deines Wissens über die antike Weisheitslehre aus Ost und West ist?
Ja.
Liefert das Buch tatsächlich Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben?
Ich denke ja.
Und empfiehlst du als Philosoph denn unseren Hörerinnen und Hörern den Kauf des Buchs?
Na, unbedingt.
Sehr prägnante Antworten, Albert. Vielen Dank und euch viel Spaß beim Schmökern. Den Bestelllink zum Buch findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast.
Auch nochmal zur Klärung, wenn wir heute über Genügsamkeit sprechen, sprechen wir dann eigentlich auch automatisch über Selbstgenügsamkeit. Ich würde das jetzt mal so interpretieren für mich. Das eine ist wirklich, dass man sich auch in Sachen äußeren Gütern, in seiner Aufstellung genügsam zeigt. Und die Selbstgenügsamkeit ist dann eher sowas, dass man mit sich selbst im Reinen ist, mit sich selbst klarkommt, sich selbst genügt und sich nicht über Erfolge und äußere Güter definiert.
Das ist richtig, da kann man unterscheiden, aber ich würde dennoch als Oberbegriff schon auch Selbstgenügsamkeit akzeptieren. Warum? Weil du kannst im Äußeren genügsam sein, dich beschränken, das kannst du nur, wenn du mit dem, was übrig bleibt, also mit dem Weh, und das bist du vor allen Dingen mit deinen Gedanken, wenn dir das genügt, wenn du damit auskommst. Also im Äußeren sich begnügen, Besitz abzustoßen und sich da zu reduzieren, das setzt meines Erachtens schon voraus, dass du gute Einstellungen hast und mit dir im Reinen bist und wirklich im Wesentlichen dir und deine Lebendigkeit dir auch genügt und du ganz wenig vom Äußeren brauchst. Also das hängt damit zusammen. Du bist dir selbst genug. Du hast erfahren, dass dein Glück nicht in den äußeren Dingen liegt und du kannst glücklich sein, dein Ziel erreichen, auch mit sehr wenigem. Und das hängt, finde ich, zusammen. Wenn du nicht in dir ruhst, das sind auch häufig dann eben Ersatzbefriedigungen oder Übersprungshandlungen, dass die Menschen, die gerade nicht in sich ruhen, die sich noch nicht gefunden haben, dass die anfangen zu konsumieren, zu kaufen. Die häufen dann Besitz an, um damit eine Leerstelle zu schließen, vermeintlich zu schließen, denn sie schließen sie nicht. Also bestimmte tiefe Bedürfnisse können sie nicht befriedigen und dann fangen sie an zu kaufen. Und das sind Ersatzbefriedigungen. Vielleicht lieben sie nicht oder werden so nicht geliebt, wie sie geliebt werden möchten. Und dann fliehen sie in den Konsum und versuchen damit mit den ganz kurzfristigen Glücksmomenten des Kaufens, des Habens, des Erreichens, mit dem Besitz, wonach sie sich eigentlich sehnen, das Dauerhafte, tiefere Glück, das sie aber eben aus irgendwelchen Gründen, weil sie sich vielleicht selbst nicht gefunden haben oder einen Partner nicht gefunden haben oder ihre Stellung zur Welt mit dem nicht zufrieden sind, weil sie das nicht finden, fangen sie an, es mit so kleinen Glücksmomenten aufzufüllen, was natürlich immer fehlgehen muss. Damit befriedigst du dir an deine eigenen Bedürfnisse nicht, sondern was passiert, dass sobald du einen Gegenstand gekauft hast, sobald er da ist, fällst du wieder in die Leere, weil dein Unbewusstes, vielleicht nicht dein Bewusstsein, merkt, das, wonach du dich eigentlich gesehnt hast, hast du gerade nicht erkauft. Du hast gedacht, du erkaufst dir das, dein Glück, aber es bleibt doch aus. Und dann geschieht das, dass man immer mehr will. Und so gibt es Menschen, die kaufen und kaufen und kaufen, gerade wenn viel Geld da ist.
Ich glaube auch, dass es teilweise Ersatzhandlungen sind oder merke es zum Teil auch bei mir selber. Aber denke auch, dass an diesen vielen Versuchungen natürlich auch liegt, wenn wir in die Stadt gehen und was uns auf uns einprasselt. Und da frage ich mich, gibt es ein Konzept der antiken Philosophie, diesen Versuchungen zu widerstehen? Also ich habe zum Beispiel ein ganz spannendes, ich kann es leider nicht mehr zuordnen, aber es hat sich bei mir irgendwie festgesetzt, dass da jemand empfohlen hat, ich glaube, es war ein Philosoph, aber ich weiß eben nicht mehr welcher, dass man sich jedes Mal, wenn man eben kurz davor ist, so eine Ersatzhandlung zu praktizieren oder eben konkret was zu kaufen, dass man sich vorher sagen soll, aber bedenke, es wird dich nicht glücklich machen.
Also das, so in der Form fällt mir das nicht ein. Ich weiß von Epikur, der hat einmal gesagt, überlege dir, bevor du ein Bedürfnis befriedigst, immer, was wird die Folge sein? Oder was wird die Folge? Wird es dich wirklich glücklicher machen oder wird es dir möglicherweise, wird sich das Bedürfnis erneuern oder willst du eigentlich immer mehr? Was eben kommt, wenn man merkt, wenn es nur ein kurzfristiges Glück ist, das klingt wieder ab, also brauchst du das, wird wie eine Droge, wie eine Sucht. Und tatsächlich gibt es ja auch solche Konsumsüchte. Aber was die Alten empfohlen, es gab eine ganze philosophische Schule, die darauf aufgebaut hat, dass eigentlich nur in der Besitzlosigkeit, also in der äußersten Genügsamkeit, die Freiheit zu finden ist. Da bin ich von gar nichts abhängig. Das sind die Kyniker gewesen, also dieser Diogenes aus der Tonne war ein Gründungsmitglied, der sehr genügsam lebte, eben als Nachtlager ein altes Weinfass gewählt hat. Der Mitbegründer war Antisthenes, noch ein unmittelbarer Schüler von Sokrates. Und da gab es eben eine Gegenrichtung, die den Besitz nicht ausgeschlagen hat, aber die gleiche Ziele hatte, also Freiheit und nicht abhängig von. Die haben gesagt, ich besitze, aber werde nicht besessen. So geht's auch. Das ist das, was ich andeutete, dass die innere Haltung das Entscheidende ist. Also wir finden diese Weisheit in allen Kulturen, beispielsweise im alten Ägypten vor über 3000 Jahren, da gab es eine Lehre des Amenemope und dort finden wir beispielsweise den Satz, genutzreicher ist das Brot, wenn das Herz glücklich ist, als Reichtum und Kummer. Also wenn das Herz glücklich ist, dann genügt einem wenig, dann braucht man wenig. Das Innere ist alles in ein. In der gleichen Lehre heißt es auch, pflüge auf den eigenen Feldern, da findest du deinen Bedarf. Also das heißt, guck, wie Demokrit dann später sagen sollte, Glück und Unglück sind Sache der Seele. Aber auch später bei den Griechen, schön ist auch Epikur, wer am wenigsten des Morgen bedarf, der geht am heitersten dem Morgen entgegen. Also wenn ich nichts brauche und nichts erwarte von dem, das ist vor allen Dingen das Wollen. Wenn ich das zurückstelle, wenn ich wenig will, dann genügt mir eigentlich alles, was da ist. Also dieser Blick auf das Vorhandene und nicht auf das Fehlende, das ist eigentlich der.
Und das ist ja dieser Zustand der Zufriedenheit, den ich anstrebe, den, von dem ich vielleicht glaube, ich könnte ihn durch externe Güter oder so erreichen. Aber der muss eigentlich aus mir selber kommen. Das ist es letztlich. Das muss der Grund sein, auf dem ich stehe. Das ist diese Zufriedenheit, die ich aus mir selbst heraus oder aus guten Beziehungen oder aus Sinn in meinem Leben erreichen kann, aber eben nicht durch externe oder durch materielle Güter.
Ja, oder du kannst auch sagen, ich würde noch einen Schritt weiter gehen, nicht nur aus sich selbst, sondern du kannst auch sagen, mir genügt das, was ich habe. Also was da ist, das genügt mir eigentlich. Ich brauche nicht noch mehr. Und du hast richtig gesagt, dieser Begriff Zufriedenheit, der von vielen Menschen mangels besserer Definition mit dem Glück, dem Menschen, vom Menschen angestrebten Glück gleichgesetzt wird, der ist schon, wir denken dann schon automatisch an einen, der gerade nichts braucht. Also der zufrieden ist der hat Frieden gefunden, da ist nichts in ihm, was ihn ruft, aber du musst das noch haben und du musst das noch haben. Alles ist still geworden. Und da gab es auch eine schöne Erklärung zum I Ching, zum ältesten Weisheitstext, den wir überhaupt haben. Da gibt es ein Zeichen, das ist immer sehr knapp gewesen im alten China, war das heitere Gelingen. Günstig ist Beharrlichkeit. Und der geniale Übersetzer dieser Stelle, Richard Wilhelm, meinte, beschrieb das so, hier ist mit gemeint eine stille, wortlose, in sich gesammelte Freude, die nichts von außen begehrt. Also ich finde das eine ganz tolle Umschreibung. Still heißt jetzt so, ich muss nichts mehr haben, da muss nichts mehr kommen. Diese Stille, wortlos, ich muss nicht nach etwas rufen, ich muss auch nichts beschreiben. Ich bin einfach im Hier und Jetzt in einer tief gesammelten Freude, die nichts von außen begehrt. Also ich habe sie in mir. Sehr, sehr schön. Ja, es ist das Wollen, das hat Buddha ja auch schon beschrieben, dass das zu Leid führt und das dem Glück eigentlich entgegensteht. Also dass wir immer viel wollen. Wobei ich das differenziert sehe, ich denke, man kann wollen, man kann wünschen, man kann auch Besitz anhäufen, man kann sich auch positionieren, wie jeder andere Mensch in der Gesellschaft, Karriere machen, bestimmte Posten anstreben. Wenn du nur innerlich weißt, ob ich das jetzt erreiche oder nicht, ist für mein Lebensglück nicht das Allerwichtigste. Oder vielleicht auch, wie die Stoiker sagten, ja, eigentlich gleichgültig ist es, dass ich mich darum bemühe, mein Lebensvollzug und meine inneren Werte, die Stimmigkeit mit mir selbst, Authentizität etc., das ist die Wurzel und die Quelle des wahren tiefen Glücks. Und nur wenn ich das erfülle im Lebensvollzug selbst, die Stoiker sagten, es reicht aus, tugendhaft zu leben, egal wie viel du damit in der Welt erreichst oder wie viel Besitz du anhäufst, diese Stimmigkeit mit dir selbst und dass du Werte hast, die du verfolgst, unabhängig von dem Ergebnis in der Außenwelt, das ist das, was dich eigentlich befriedigt, erfüllt und glücklich macht. Und das sind, also wenn du diese Einstellung hast, dann kannst du leben wie jeder andere, kannst Karriere machen und kannst 2-3 Häuser haben, wie Seneca das eigentlich auch gut. Der Seneca war mit einer der reichsten Menschen im alten Rom. Und trotzdem sagte er, glücklich ist, der sein ganzes Gut in seinem Inneren hat. Und als tatsächlich mal er dann mit seinem Schüler, der Kaiser war, Nero, in Konflikt kam, das meiste, was Seneca hatte, war ihm von Nero geschenkt worden, sagte er, Nero, du kannst alles, ich gebe alles gerne zurück. Also wenn du das bereit bist, alles auch loslassen zu können, in jedem Moment, weil du weißt, das tut deinem Glück gar keinen Abbruch, dann bist du frei und dann kommt es auf das Wollen und gar nicht an.
Also könnte man zusammenfassen, dass Genügsamkeit nicht zwingend Verzicht bedeutet.
Genau, ja.
Gleichzeitig kommt es manchmal ja so ein bisschen oder hat Genügsamkeit so dieses Label der Freudlosigkeit auch. Ne? Also dieses, ich muss reduzieren, weniger ist mehr. Das klingt jetzt erstmal nicht nach Party und Spaß, sondern eher nach ja, harter Arbeit, um aufs Minimum zu kommen.
Also für einen praktischen Philosophen, der sich vielleicht auch noch mit der antiken Lebensweise lange beschäftigt, ist genau das Gegenteil der Fall. Also ich verbinde mit, wenn ich Genügsamkeit höre, Selbstgenügsamkeit, einen Zustand der Erfüllung, des erfüllten Lebens, des genug gelebt Habens oder des genug Haben, also eigentlich ein Synonym für Glück. Glück ist Wunschlosigkeit. Wenn ich einen Wunsch habe, dann habe ich einen Mangel, dann kann ich auch darunter leiden. Eigentlich ist das Schönste, wenn ich da wäre und gar keine Wünsche mehr hätte. Es ist alles da, was ich brauche. Das ist das Schöne. Und das drückt sich eigentlich gut aus in dem Wort Genügsamkeit. Wenn ich mich damit zufrieden geben kann, wenn ich diesen Zustand erreicht habe, dann ist mein Leben eigentlich erfüllt. Und ich finde, das muss das Ziel sein in dem Leben eines Menschen, dass er sagen kann, ich habe genug gelebt. Oder wie Cicero das mal formuliert hat, in der Bereitschaft zum Tod, die ja dann gegeben ist, ich habe genug gelebt, ne? Also wenn der Morgen kommt, ist okay, da zeigt sich, da vollendet sich der Mensch, sagte Cicero. Aber man könnte sagen, ja, dann hast du einen Zustand im Leben der Erfüllung erreicht. Ist wunderbar, wenn es noch 20 Jahre länger geht, denn du wirst das mit Freude erleben. Aber eigentlich bist du in jedem Moment bereit, auch wenn das Leben endet, da mit einem Lächeln aus dem Leben zu treten. Und es war schön, das Leben.
Ich finde ja, man muss sich auch vor Augen halten, dass diese Reduktion oder dieses weniger Wollen ja auch wieder neue Freiräume schafft. Also ja. Ganz vieles, was von dem man dachte, man bräuchte es unbedingt, hat einen ja auch am Laufen gehalten. Wenn man feststellt, auch nee, ich brauche es gar nicht, kann ich mich ja nochmal neu orientieren und neue Themen, im Idealfall nicht nur materielle Themen, ausprobieren. Also diese Freiräume, die durch Selbstgenügsamkeit entstehen, die muss man dann halt auch nutzen.
Ja, man sagte dann vom Diogenes von Sinope, dem Kyniker, die Könige hatten nur 3 Dinge, einen Mantel, einen Stock und einen Becher. Also von dem sagte man, es gab kaum einen Mensch unter der Sonne, der so frei lebte, sich lebte, sein Leben lebte wie Diogenes. Und da verstehe ich dich auch, wenn du sagst, ja, es hat auch was mit Äußerem, mit der Einschränkung zu tun, mit dem Verzicht auf bestimmte äußere Dinge. Also im Äußeren, da tue ich schon etwas für meine Freiheit. Und das so, und manche Menschen werden sehr glücklich oder erleben einen, ja, Momente des Glücks, wenn sie sich von bestimmten Ballast befreien. Also den Keller leer machen oder den Schrank leer macht oder sich davon befreien. Die erleben das richtig wie eine Befreiung und tut denen gut. Und man sollte darüber nachdenken, ob man nicht ab und zu wirklich mal durchs Haus geht und alles rausschmeißt, was man nicht unbedingt braucht. Mhm.
Es gab ja noch so eine andere Schule, die sich mit dem Thema sehr stark beschäftigt hat, die Hedonisten. Kannst du das mal noch abgrenzen, wie die das dann eher für sich definiert haben?
Man muss aufpassen. Also wenn man diesen Begriff hört, dann wird er häufig negativ verwendet. Also eine Menschengruppe, die nur der Lust nachstreben, war aber von dem Begründer dieses Hedonismus, dieser Begriff ist gar nicht von der Schule selbst entstanden, von Epikur, gar nicht so gemeint worden. Aber er hat weniger mit Besitz zu tun, sondern dieser Hedonismus in der Originalform in Epikur oder was die anderen dann, wenn sie Hedonismus von Hedonismus sprachen, gemeint haben. Da ist das Wichtige in dieser Philosophenrichtung nur, dass für sie die Lust, wir können auch sagen, die Freude ist viel bessere Übersetzung, das höchste Ziel des Lebens. Es gibt nichts darüber, als Freude zu verspüren oder Lust. Aber das ist dann eben, weil er das Wort Hedone, Lust, verwendete, ist das dann darauf reduziert worden. Es geht da ja nur um Befriedigung von Bedürfnissen. Aber der Besitz hat in diesem Zusammenhang überhaupt ganz weniger
Bedeutung. Aber die Genügsamkeit doch schon, oder? Also soweit ich es oberflächlich verstanden habe, sind doch auch die Schule der Hedonisten darauf ausgerichtet, diese Genügsamkeit zu kultivieren und darüber eben Freude zu empfinden.
Ja, das ist der ursprüngliche Epikur. Der Epikur hat tatsächlich auch gesagt, also mir genügt ein einfacher Käse, eine einfache Gerstensuppe und so. Vielleicht einmal in der Woche ein schönes Essen ist was Schönes, aber auf jeden Fall nicht mehr. Also der hat in der Genügsamkeit, in der Einfachheit, hat er auch gesehen, da besteht für ihn die höchste Lust. Also er hat gemeint, du hast viel mehr Lust, Befriedigung, wenn du wenig hast und dir selbst genügst, also wenn du die Lust aus der Freude an dem Leben, aus dir selbst, aus einer Selbstliebe heraus, ich bin einverstanden mit meinem Leben, so wie ich lebe, möchte ich leben, das ist mein Leben. Wenn du da die Lust draus siehst, ist sie die höchste und überragt ganz bestimmt die Lust der Schlemmer, so hat er sich ausgedrückt, und der Lüstlinge, also die in der Sinnenbefriedigung die Lust sehen. Das war für ihn eine sehr relative, sehr flüchtige und nicht tragfähige Lust. Er meinte dann, und da ist er dann, stimmt er völlig überein mit ganz anderen philosophischen Schulen, die das Gute oder das Schöne als den letzten und höchsten Wert angesehen haben, stimmt er völlig mit überein, dass die Freude, die Lust, die er anstrebt, vor allen Dingen aus geistigen Gütern kommt, aus der Philosophie, mit der Philosophie zusammenhängt, mit der Erkenntnis und mit dem guten Zusammenleben. Das war eine sehr, sehr mitfühlende, sehr menschliche Gemeinschaft, die er aufgebaut hat in seiner Schule, dem Garten. Er hat sich ein Gartengrundstück geholt, da wurde Philosophie, da war die Freundschaft das allerhöchste innere Wert, eine Verbundenheit oder ja ein bisschen auch ins Äußere spielen, eine Verbundenheit mit anderen Menschen, jedenfalls kein materieller Wert, war der allerhöchste Wert. Also da war Genügsamkeit, wurde da ganz groß geschrieben, weil, wie alle Philosophen gedacht haben, in der Stimmigkeit mit sich selbst ist eigentlich die größte Lust, die größte Freude oder Glück zu finden. Da waren sich alle eigentlich einig. Nur weil er dann so gesagt hat, das ist auch das höchste Gut und eigentlich streben wir nicht weder noch im Guten, Schön, das ist eigentlich nicht das Relevante, sondern dass uns das, wenn wir es haben, so hat es formuliert, dann auch eine große Lust und Freude verspüren. Da er das so formuliert hat und darauf seine These gemacht hat, wurde er dann nachher, obwohl er es gar nicht wollte und obwohl er es auch gar nicht gesagt hatte, in die Ecke der Schlemmer gesteckt. Ein späterer römischer Philosoph sagt mal, ja, gehörst du zur Schule, zur Epikurs Schweinebande oder so, ne? Also die ja nur fressen oder also nur konsumieren. Aber das war, man hatte mit Epikur und seiner Schule überhaupt nichts zu tun. Von daher ist das selbst das eine Schule der Genügsamkeit, kann man sagen, wie alle philosophischen Schulen eigentlich. Die wussten alle, dass das die die Definition über das Äußere, das Ausrichten nach Äußeren, wirf dein Herz nicht nach außen, dass das eigentlich die Ursache von vielem Leiden ist und davon, dass man das Lebensglück, das man eigentlich innerlich anstrebt, verfehlt.
Dann könnte man doch eigentlich zusammenfassen, dass die Genügsamkeit und eingeschlossen auch die Selbstgenügsamkeit schon ein enorm wichtiger Trittstein für ein gelingendes Leben
ist. So ist es.
Eine Art Grundlage, die über allem oder die bei allem mitschwingt oder mitschwingen sollte. Und dass man gleichzeitig halt schauen muss, dass man das jetzt nicht nur als Verzicht oder Minimalismus oder auch schon wieder zu hoch hängt, sondern dass es eher um eine grundsätzliche Haltung der Genügsamkeit geht.
Ja, unbedingt. Und sie ist häufig identifiziert worden mit Glück. Also ich hatte ja gesagt, Glück, Wunschlosigkeit, Zufriedenheit oder Genügsamkeit ist Wunschlosigkeit, Wunschlosigkeit ist Zufriedenheit, Zufriedenheit ist Glück eigentlich. Ich ist alles da, ich brauche nichts mehr. Wenn du das sagen kannst, wenn du keine Wünsche mehr hast, dann hast du dein Ziel erreicht. Oder wie Cicero sagt, die Weisheit wird immer zufrieden sein mit dem, was da ist, was man hat. Und hat man weniger, ist sie auch zufrieden. Dann diese, ja, das ist eigentlich fast ein Synonym für Glück. Wir finden sie auch deshalb in allen Weisheitslehren. Und ich denke, für uns Menschen ist es sehr wichtig, das innerlich sich wirklich so tief in sich zu schauen, mit sich zu beschäftigen, sich zu lieben und anzunehmen, so wie man ist, und seine Haltungen zu entwickeln, seine Werte zu entwickeln und danach zu leben. Das ist der Kern des gelingenden Lebens. Und das Äußere ist dafür sehr, sehr relativ oder sehr unwichtig, viel unwichtiger, als die Welt uns vormachen möchte, dass es eine Bedeutung für das menschliche Glück hat. Also sagte, ich zitiere in einem meiner Bücher Steve Jobs, der ja alles erreicht hat und unendlich reich gewesen ist, als er dann ist an Krebs erkrankt und auf seinem Sterbebett, dann hat er auch gesagt, das ist alles Unsinn. Da war alles, ich dachte immer, das sei das Glück da. Und ich habe dafür auch alles gegeben, für den Aufstieg meiner Firma. Aber eigentlich jetzt im Nachhinein erkenne ich, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Freundschaften, die Familie, das ist das einzige Glück. Alles andere ist eigentlich, ja, er hat das sehr drastisch gesagt, es ist bedeutungslos für das Glück. Und ich weiß, ich kenne einen Mitarbeiter, der ihn noch kannte. Es war ein sehr ehrgeiziger und hat auch von seinen Mitarbeitern sehr, sehr viel verlangt. Er war völlig auf die Arbeit, auf den Aufstieg, vielleicht auch auf materielle Güter, das weiß ich nicht, fixiert.
Und hat es dann zu spät erkannt.
Zu spät erkannt, ja.
Gut, dann würde ich sagen, wir haben die Welt von Epikur bis Steve Jobs umrundet, die philosophische Welt. Lassen wir es erstmal genügen und zeigen uns genügsam. Albert, vielen Dank für deinen wertvollen Input und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Danke dir, Jan. Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com